Ja, es sind merkwürdige Zeiten. Ihr sitzt mit großem Abstand voneinander. Wir würden gerne zusammenrücken, aber wir sollen nicht. Aber wir dürfen Gott auf die Pelle rücken. Und das wollen wir in diesem Gottesdienst tun. Wir haben eben die Geschichte von der Berufung des Mose gehört. Er soll das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausführen. Das ist eine alte Geschichte und es ist eine ehrwürdige Geschichte. Aber hat diese Geschichte auch etwas mit uns zu tun? Kann sie zu uns reden, damit wir für unseren Glauben etwas damit anfangen können? Das kann diese Geschichte mit Sicherheit, sonst würde ich ja nicht darüber predigen. Wir können mit ihr etwas für unseren Glauben lernen. Und damit sich diese Geschichte für uns erschließt, wollen wir sie mit einer bestimmten Methode betrachten. Wir schlagen Schneisen in den Text. Normalerweise schlägt man Schneisen in einen Wald. Man legt also Wege an. Auf diesen Wegen kann man spazieren gehen oder man kann den Wald bewirtschaften. Der undurchdringliche Wald wird also begehbar. Und so gehen wir heute mit dieser Geschichte um. Wir machen sie begehbar, verstehbar, auslegbar für heute. Wir schlagen also Schneisen in den Text mit der Frage, was ist typisch für Gott? Und dabei wird uns natürlich auch hin und wieder die Frage berühren, was ist typisch für Kinder Gottes? Oder was könnte und sollte für Nachfolger Jesu typisch sein? Fangen wir mit Vers 1 an, Schneise 1. Ich muss ab und zu mal rumgucken, ob das auch richtig kommt, wie ich es möchte. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Die meisten von uns kennen ja diese Geschichte von der Berufung des Mose. Und deshalb wissen die meisten von uns auch, dass Mose hier Gott begegnet. Von der Wüste ist die Rede und von einem Berg. Wir wissen, dass das besondere Orte sind. Dort kann man Gott besonders intensiv begegnen. In den Evangelien wird dann später berichtet werden, dass auch Jesus die Wüste und die Berge aufsuchte. Er wollte dort dem Vater im Himmel besonders nahe sein. Mose dagegen sucht keine Begegnung mit Gott. Nichts deutet darauf hin. Er will einfach nur das Kleinvieh seines Schwiegervaters gut versorgen. Er ist also auf der Suche nach Weiden und nach Wasser. Aber Gott sucht er nicht. Vom Gottesberg Horeb ist hier die Rede. Doch nichts deutet darauf hin, dass Mose eine Ahnung davon hat, dass dies ein Gottesberg ist. Der Erzähler der Geschichte teilt uns das mit, er informiert uns darüber, aber Mose weiß nichts davon. Von Jitro lesen wir hier. Auch das wundert uns nicht, denn wir wissen ja, dass Mose aus Ägypten fliehen musste, weil er dort einen Ägypter ermordet hatte. Er floh in das Gebiet der Midianiter und dort fand er dann Unterschlupf bei Jitro, der als Priester bezeichnet wird. Aber was da seine genaue Funktion war, bleibt im Dunkeln. Welchem Gott diente er? Das scheint dem Erzähler nicht interessant genug, um uns das weiterzugeben. Wir wissen, dass Mose eine Tochter Jitros heiratete und mit ihr einen gemeinsamen Sohn hatte. Auch seinen Namen kennen wir. Er hieß Gershom. Das nächste interessante Stichwort ist Midian. Wir könnten es fast überlesen, denn es ist uns ja selbstverständlich, dass Mose dort ist. Schließlich ist er ja hierher geflohen. Aber eine Begegnung mit Gott in Midian, was hat es damit auf sich? Die Midianiter waren Kamelnomaden. Ihr Gebiet lag im Nordwesten der arabischen Halbinsel. Sie zeichneten sich durch eine hohe Beweglichkeit aus. Und deshalb konnten sie mit einer Karawane auch Josef nach Ägypten bringen und ihn dort als Sklaven verkaufen. Die Midianiter waren nicht gerade die besten Freunde der Israeliten. Es war eher das Gegenteil der Fall. Sie verführten später die Israeliten zur Unzucht und zum Götzendienst. Und in der Richterzeit kämpften sie sogar gegen das Volk Gottes. Sie wurden dann allerdings unter Gideon vernichtend geschlagen. Mose begegnet Gott in Midian. Also dort, wo man eher eine Begegnung mit dem Gott der Midianiter erwarten würde. Warum findet diese Begegnung, diese entscheidende Begegnung gerade hier statt? Gott begegnet dem Mose nicht in Ägypten, dort, wo die Israeliten um Hilfe schreien. Gott begegnet Mose auch nicht im gelobten Land, das Gott den Israeliten geben will. Gott sucht sich vielmehr einen Ort aus, den wir heute gar nicht mehr richtig lokalisieren können. Auch wenn das die Guides in Israel anders sagen, die genaue Lage des Horeb ist nicht mehr zu ermitteln. Was ist hier typisch für Gott? Jeder Ort der Erde kann zu einem Ort der besonderen Begegnung mit Gott werden. Jeder Ort dieser Erde. Ich habe das über viele, viele Jahre selbst erlebt. Ich habe immer zu Beginn des Jahres stille Tage für mich ganz alleine gemacht und ich bin immer in muslimische Länder gefahren. Und ich bin dort nicht Allah begegnet, sondern dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und zwar in ganz intensiver Weise. Jeder Ort dieser Erde kann zu einem Ort der Begegnung mit Gott werden. Gott begegnet uns an Orten, wo wir es nicht vermuten. Gott begegnet uns unter den Menschen, bei denen wir es nicht vermuten. Und Gott begegnet uns in Situationen, in denen wir es nicht vermuten. Ich möchte von einem Maler erzählen, El Shalom Wiebernheit. Das ist nicht sein richtiger Name, er heißt eigentlich Gottfried, aber er hat sich aus Liebe zum Volk Israel El Shalom genannt, also Gottfried. Er war ein großer Verehrer des Landes Israel und der angrenzenden Länder, weil er im Zweiten Weltkrieg in Ägypten in Kriegsgefangenschaft war und dort auf den Sinai sehen konnte. Und er ist dann jedes Jahr nach Israel gefahren, die letzten Jahre immer so auf eigene Faust, hat also keinen Guide dort gehabt, keinen Führer, sondern machte das auf eigene Faust. Und in diesem Jahr war er mit seinem Sohn, der Gersom hieß, auch wieder in Ägypten, in Israel, und hat dann mit Beduinen einen Ausflug gemacht in den Sinai hinein. Und er wurde dort von diesen Beduinen überfallen. Sie wollten ihn ermorden. Und das Auto, was er dabei hatte, wollten sie stehlen. Und der Sohn Gersom konnte seinen Vater noch in das Auto schleppen und ist dann mit hoher Geschwindigkeit zum nächsten Krankenhaus gefahren. Und er wurde sozusagen im letzten Moment gerettet. Er hatte so viel Blut verloren, dass ihm ganz viel Blut gegeben werden musste. Was war das Ergebnis dieser ungewöhnlichen Situation? Nachdem sich El Shalom Wiebernheit erholt hatte, hat er einen Entschluss gefasst. Ich will fortan nur noch biblische Motive malen. Nichts anderes mehr. Und das soll zur Ehre Gottes geschehen. Ihm war also in dieser schlimmen Situation Gott begegnet. In einer Situation, wo man das eigentlich nicht vermutet. Schneise 2. Das will nicht. Hast du nachgeholfen? Ja. Dann. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Diese Szene ist den meisten von uns aus unseren frühesten Kindertagen bekannt, denn sie gehört in jede Kinderbibel und sie gehört zu den Lieblingsgeschichten fast aller Mitarbeiter von Kindergottesdiensten. Ein fantastisches Phänomen wird uns ganz plastisch vor Augen gemalt. Da ist ein Dornbusch, der brennt, aber er verbrennt nicht. Der Erzähler der Geschichte klärt uns gleich auf, was es damit auf sich hat. Es ist der Engel des Herrn. Aber Mose weiß das nicht. Er sieht nur das Phänomen und kann es nicht einordnen. Und er will der Sache auf den Grund gehen. Und das ist doch typisch für uns Menschen. Wir möchten eine technische Erklärung haben. Wir sind neugierig, wie etwas funktioniert. Wie hat Gott die Welt erschaffen? Wie sind die Mauern von Jericho eingestürzt? Wie ist Jesus auf dem Wasser gegangen? Wie konnte er so viele Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt machen? Wie ist Jesus auferstanden und wie ist er wieder in den Himmel zurückgekehrt? Aber Gott lässt sich nicht in die Karten schauen. Gott erklärt nicht, wie er das hier macht. Und ich bin ganz ehrlich, wenn das jemand erklären würde mit dem brennenden Dornbusch, wenn er also die technische Lösung wüsste, dann wäre ich ziemlich enttäuscht. Denn dann ginge ein Stück Geheimnis verloren. Doch Gott wahrt gerade einen wesentlichen Teil des Geheimnisses eben als Geheimnis. Und das ist typisch für Gott. Gott handelt, aber er erklärt nicht, wie er das macht. Mose bekam keine Erklärung für den brennenden Dornbusch, der nicht zu Asche wurde. Und wir bekommen auch für vieles keine Erklärung. Aber wir müssen auch nicht alles wissen. Wir brauchen auch Geheimnisse über Gott, die nicht enthüllt werden. Schneise 3. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Lassen wir uns zunächst einmal nicht davon irritieren, dass eben noch vom Engel des Herrn die Rede war und nun spricht auf einmal der Herr selbst mitten aus dem Dornbusch. Das spricht eher für die Vielfalt, in der man von Gott erzählen kann. Mose bekommt es hier also mit Gott zu tun. Und das ist ein heiliges Geschehen. Mose steht auf einmal auf heiligem Boden. Heilig bedeutet, das ist etwas Besonderes, das ist etwas Herausgehobenes, das ist göttlich, das gehört direkt zu Gott. Und da ist es angemessen, sich anders zu verhalten, eben etwas Besonderes zu tun. Es ist also nicht Mose, der einen heiligen Ort aufsucht, vielmehr sucht Gott Mose und schafft dort einen heiligen Ort. Gott tut hier etwas, was wir Menschen nicht können. Gott macht etwas heilig und das ist typisch für Gott. Gott schafft heilige Orte, Gott schafft heilige Zeiten und Gott schafft heilige Gemeinschaften. Das können wir Menschen nicht. Wir können uns zwar danach sehnen, Wir dürfen Gott auch darum bitten, aber nur Gott kann das schaffen. Wir dürfen die heiligen Orte, die heiligen Zeiten und die heiligen Gemeinschaften dann genießen. Aber dieses Genießen wird dann auch ein wenig mit heiligem Erschrecken, wie bei Mose, verbunden sein. Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Heiliges Erschrecken. Mose weiß jetzt, mit wem er es zu tun hat. Es ist der Gott, den auch schon sein eigener Vater verehrte. Es ist derselbe Gott, mit dem die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob im wörtlichen Sinn unterwegs waren. Aber Mose wird hier am Dornbusch noch mehr über diesen Gott erfahren. Schneise 4. Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Gott nennt die Söhne Israel mein Volk. Und wie sehr sich Gott mit seinem Volk verbindet, wird in der Folgezeit noch deutlicher werden. Und hier lernt Mose etwas ganz Entscheidendes über den Gott seines Vaters und den Gott der Väter, der Erzväter. Gott sieht und Gott hört und Gott kennt. Gott weiß Bescheid. Gott sieht das Elend, und weil sein geliebtes Volk es ist, lässt ihn das nicht kalt. Er sieht, wie sehr seine geliebten Menschen bedrängt werden. Gott hört auch ihr Geschrei, ihre Hilfeschreie in tiefster Not. Gott ist nicht taub oder blind. Er fühlt mit, denn er kennt die Schmerzen seines Volkes. Gott thront also nicht erhaben in unerreichbarer Ferne. Er ist vielmehr ein Gott, der hört und sieht. Und das ist typisch für Gott. Gott sieht uns und er hört uns und er kennt uns. Mag es manchmal auch anders aussehen. Mag es so aussehen, als habe Gott etwas übersehen oder überhört. Das Wesen Gottes ist anders. Er sieht und hört und kennt. Jeden von uns. Und das führt uns direkt zu Schneise 5. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich liebe diese anthropomorphe Ausdrucksweise, also diese Art, Gottes Handeln mit menschlichen Bildern zu beschreiben. Gott ist herabgekommen. Bei der Geschichte vom Turmbau wird es so ähnlich erzählt. Die Menschen schicken sich an, einen Turm bis in den Himmel zu bauen. Da fährt Gott herab, um sich das näher anzusehen. Stellt euch das mal bildlich vor. Das gewaltige Bauwerk der Menschen ist so winzig, dass Gott erst einmal herunterfahren muss, um das zu begutachten. Die Geschichte endet ja damit, dass der Bau vorzeitig beendet werden muss. Gott fährt herunter, um da etwas zu beenden. Doch hier in unserer Geschichte ist das anders. Gott kommt herab, um sein Volk zu befreien. Und dabei bleibt er nicht stehen. Gott macht weiter. Er kommt auch, um sein Volk hinaufzuführen. Das ist typisch für Gott. Gott kommt herab zu uns Menschen und er führt uns hinauf. Mose bekommt einen etwas anderen Auftrag. Gott sagt zu ihm: Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Gott führt herauf, Mose heraus. Mehr kann Mose nicht. Er kann nur herausführen. Mehr verlangt Gott auch nicht von ihm. Gott selber wird hinaufführen. Und das ist typisch für Gott. In seinem Sohn Jesus Christus hat er das in Vollendung gelebt. Er wird Mensch. Er kommt ganz tief herab zu uns. Und er tut es, um uns zu sich in den Himmel hinaufzuführen. Ja, so ist Gott. Gott kommt herab und führt hinauf. Was sagt Mose dazu? Das führt uns zu Schneise 6. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Die Antwort von Mose hätte auch ganz anders ausfallen können. Etwa so, Gott, da hast du dir wirklich den Richtigen ausgesucht. Ich kenne meine Wurzeln in meinem Volk. Danach habe ich die beste Ausbildung in Ägypten genossen. Anschließend durfte ich das Leben in der Wüste studieren. Und die 40 Jahre, die jetzt noch vor uns liegen, die schaffe ich locker. Gott, deine Wahl geht voll in Ordnung. Das wäre etwa so, als würde ein Absolvent der Theologischen Hochschule Elztal so in seinen Dienst gehen. Also Gott, die Aufgabe in meiner ersten Gemeinde, die schaffe ich mit links. Das Handwerkszeug habe ich ja jetzt. Jetzt kann das Reich Gottes beginnen. Oder es wäre so, als würde ein frisch gewähltes Gemeindeleitungsmitglied es so ausdrücken, da habt ihr die richtige Person ausgewählt. Jetzt wird alles viel besser. Ich verwandle unsere Gemeinde in eine blühende Landschaft. Oder es wäre so, als würde ein gerade zum Glauben gekommener Mensch sagen, lasst mich mal ran. Ich werde schon dafür sorgen, dass die Erweckung jetzt kommt. Die Reaktion von Mose finde ich sehr sympathisch. Wer bin ich? Was kann ich schon? Die Aufgabe ist zu groß für mich. Das wäre doch typisch für jeden Nachfolger. Das wäre doch richtig, wenn wir alle zugeben würden, wer bin ich denn schon? Die Aufgabe ist zu groß für mich. Denn genau das lässt Platz für die Antwort Gottes. Da sprach Gott, ich werde ja mit dir sein. Gott sagt, Mose, du bist nicht allein. Du brauchst nicht nur auf deine eigenen Fähigkeiten zu sehen, du bist wirklich nicht allein, denn ich bin bei dir. Aber wer ist dieser Gott? Das wird uns in den nächsten Versen erzählt. Gott offenbart, wer er ist. Aus der Frage nach dem Namen Gottes wird eine Offenbarung seines Wesens. In der vorliegenden Erzählung ist der Name Gottes bekannt, Jahwe. Aber was ist sein Wesen? Wie ist er? Wie ist seine Art, mit Menschen umzugehen? Wie steht er zu seinem Volk? Genau darauf antwortet unsere Erzählung. Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Einige von euch kennen sicherlich die Vielfalt der Bedeutung dieser Aussagen. Dieser Ausdruck, ich bin, der ich bin, kann auch als Zukunft beschrieben werden, nämlich ich werde sein, der ich sein werde. Übersetzer der biblischen Texte können sich nur für eine Variante entscheiden. Die andere können sie dann allenfalls in die Fußnote nehmen. Das ich bin ist allerdings im Hebräischen kein statischer Begriff, sondern ein dynamischer. Etwa so, ich bin wirksam. Freier übersetzt könnten wir es so ausdrücken, Gott sagt, wenn du dich mit mir auf den Weg machst, dann wirst du mich unterwegs auch erleben. Gott offenbart sich also als ein Gott, der mit den Menschen unterwegs ist. Er offenbart sich als der, mit dem schon andere gute Erfahrungen gemacht haben. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Gott ist also nicht nur mit denen unterwegs, die vor uns gelebt haben, sondern auch mit uns. Gottes Versprechen an Mose gilt deshalb auch uns. Ich werde ja mit dir sein. Doch offensichtlich ist dieses Versprechen Gottes an eine Bedingung geknüpft. Wir sollten einfach zugeben, dass wir es allein nicht schaffen. Wer bin ich schon? Das ist die richtige Haltung. Das hat nichts mit Understatement zu tun. Das ist einfach die Realität. Wir brauchen Gott. Und das ist typisch für Gott. Jetzt kommt es wieder nicht. Gott ist gerade mit denen, die wissen, dass sie es allein nicht schaffen. Gott ist gerade mit denen, die wissen, dass sie es allein nicht schaffen. Bei den anderen hat Gott schlicht und ergreifend keine Chance. Es ist ungefähr 43 Jahre her. Da beendete ich mein Studium. Damals war das Seminar noch in Hamburg. Und ich hatte so den Eindruck, ich war noch nicht ganz 25 Jahre alt, ich hatte den Eindruck, ich bin zu jung für den Dienst. Jetzt müsste ich eigentlich noch was anderes machen. Ich bin zu jung. Und dann kam der Abschlussgottesdienst des Studiums. Und was meint ihr, über welchen Text der Prediger damals gepredigt hat? Nicht über diese Geschichte, sondern über Jeremia 1, Vers 7 und 8. Dort sagt Gott: Sage nicht, ich bin zu jung. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Mit diesem Versprechen bin ich dann in den Dienst gegangen und Gott hat das nicht enttäuscht. Das hat er bewahrheitet. Heute sage ich manchmal, ich bin zu alt. Was sagt Gott wohl dazu? Mose war 80. Abraham war 75. Ich bin erst 67. Wo empfindest du deinen Mangel? Dann lass dir sagen, Gott ist gerade mit denen, die wissen, dass sie es allein nicht schaffen. Amen.